Hier bei Hauptsache Mensch stellen wir Ihnen ja immer interessante Personen vor, die eine Geschichte zu erzählen haben. Und so manches Mal habe ich mir schon gedacht, ach, diesen oder jenen Menschen hätte ich auch gerne mal im Studio gehabt, aber der ist ja leider schon gestorben. Und als Redakteurin beim Kirchenradio stelle ich mir manchmal auch vor, wie es wäre, einen echten Heiligen zu befragen oder einen Kirchenvater. Eigentlich nur Träumerei, aber ein kleines bisschen kann das heute klappen, denn ich habe mir heute jemanden eingeladen, der sich schon in so manchen Heiligen hineinversetzt hat. Herzlich willkommen, Markus Mädler.
Dankeschön.
Ihren Namen werden jetzt vielleicht nicht ganz so viele einordnen können. Die, die es können, sind entweder Ihre Patienten, denn Sie sind Arzt in Bad Endorf.
Richtig, ja.
Oder sind Menschen, die irgendwann in den letzten Jahren in Bad Endorf ein Heiligenspiel angeschaut haben. Denn Sie sind der erste Vorstand und stehen auch als Schauspieler auf der Bühne. Heuer ist es Martin Luther, den Sie spielen. Kein Heiliger, nicht mal katholisch oder eigentlich doch katholisch, zumindest zu Lebzeiten. Wir reden heute über Luther, über Laientheater, über Pleiten, Pech und Pannen und darüber, warum das alles für Sie als Arzt so spannend ist. Also Sie sind nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch erster Vorstand der Theatergesellschaft. Das ist das drittälteste Theater Bayerns, habe ich herausgefunden.
Richtig.
Seit 227 Jahren aktiv?
Genau. 1790 ging es los.
Mit ganz kurzen Unterbrechungen. Ich glaube, vor allem im Zweiten Weltkrieg fehlte mal irgendwie 2-3 Jahre, aber wirklich fast durchgehend.
Ein Jahr, glaube ich, wo nicht gespielt wurde, aber sonst wurde durchgängig gespielt. Ja.
Wow. Und fast immer Heiligenstücke?
Zumindest in den letzten Jahrzehnten immer nur Heiligenstücke. Ja. Früher haben wir auch mal andere Sachen gespielt, Ben Hur und mal Ritterstücke und Passion wurde mal versucht, ja, all mögliche, aber seit dem Zweiten Weltkrieg sind es nur Heiligenstücke.
Und jetzt Martin Luther. Wer sucht das aus, was gespielt wird?
Es war eine Idee einer Mitspielerin und alle haben die Augen groß aufgemacht und gesagt, boah, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Mhm. Und aussuchen tut es der Spielleiter. Der schaut sich das an und beauftragt jemanden, der das Stück dann schreibt oder vielleicht gibt es auch ein Stück. Und dann haben wir ein Gremium, den Ausschuss, der das dann beschließt, demokratisch. Ja.
Wie lange haben Sie dann darüber diskutiert? War das wirklich nur so ein, oh, gute Idee, machen wir jetzt? Oder war das schon auch, ich meine, Sie haben Heiligenstücke gemacht und jetzt haben Sie den ersten Evangelien.
Ja, also Stücke müssen gut vorbereitet sein. Das war tatsächlich 2012. Da war die Idee geboren und dann war unser damaliger evangelischer Pfarrer bereit, das Stück selber zu schreiben. Und hat gesagt, ja, wenn du das machst, wunderbare Sache und das hat er auch gemacht. Ja. War ein Riesenstück. Wir haben es dann in so einer Arbeitsgruppe ein bisschen eingedampft und bühnenpassabel zurechtgeschnitten und ich glaube, es ist ganz gut geworden.
Wie war denn die Reaktion in Bad Endorf, als bekannt wurde, dass diesmal kein Heiliger auf die Bühne kommt, sondern Luther?
Ach, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viele Negativstimmen gehört. Ja, ein paar so Einwürfe, ja, und wieso? Und dann gesagt, na, es ist Reformationsjahr, das war der richtige Zeitpunkt und es ist auch an der Zeit, diesen Menschen einmal in die Hand zu nehmen und näher zu beleuchten und dem auch gerecht zu werden. Ja.
Welchen Teil der Geschichte erzählen Sie denn eigentlich in dem Stück? Also das ganze Leben oder?
Wir versuchen schon immer das ganze Leben oder bei den Heiligen so diesen Bekehrungsmoment bis zum Tod. Und beim Luther ist es eigentlich so Ende der Schulzeit. Da geht es los mit Studium, was mache ich? Und dann Eintritt ins Kloster, dann die Erkenntnis des barmherzigen Gottes ist dabei. Natürlich der Reichstag zu Worms und dann auch die Zeit auf der Wartburg. Und enden tut's, ja, ich weiß nicht, ob ich es verraten soll, Ja, enden tut's eigentlich mit der Hochzeit. Und dann gibt es noch so einen kleinen Epilog, der so den Weitergang der Reformation ein bisschen noch beleuchtet. Ja.
Also so ein richtiges Happy End, wow.
Es ist diesmal ein Happy End, das sind wir in Endorf gar nicht gewöhnt. Ja. Bei uns endet es meistens am Totenbett, ja. Sehr traurig.
Aber da gibt es nicht irgend so ein, wie in Oberammergau, so ein Pestgelübde, dass man sagt, wir bringen immer ein heiliges Stück auf die oder immer irgendwie was Religiöses?
Nein, das gibt es nicht. Aber es ist schon so, wenn es in so einem Dorf, so, also in der Gemeinde so eine Tradition besteht, seit über 200 Jahren, dann ist es wie ein Gelübde. Da möchte man nicht aufhören, da muss man anschließen und weitermachen. Ja.
Das ist dann klar. Auch schon in der Bevölkerung so, dass...
Das ist schon so ein Gefühl, wo du sagst, so, oder wir denken gar nicht, dass es aufhören. Ja. Das wird gar nicht in Erwägung gezogen.
Also ein Gelübde war es nicht, wie das Theater zustande gekommen ist. Wie ist es denn entstanden?
Ja, es war im Jahr 1790 und damals hat ja jede Kirche, jedes Dorf ein eigenes Patrozinium gehabt, ein eigenes Kirchweihfest. Und da gab es natürlich Dörfer rund um Endorf. Und das eine war Battersdorf und das andere ist Teisenham. Und die Battersdorfer, die haben den Kirchweihtanz im Gasthaus in Endorf angemeldet. Und das wollten natürlich die Teisenhammer eine Woche später auch. Aber die damalige Obrigkeit hat es nicht erlaubt, weil es ist schon sehr gefährlich. Zwei Kirchweihtänze innerhalb von 10 Tagen, das war nicht drin. Jetzt haben sich die Theisen irgendwas einfallen lassen müssen. Haben gesagt, gut, dann spielen wir Theater. Und haben sie auf einer Dänerbruck, also auf einer Auffahrt zum Heuschober, haben sie ein jüngstes Gerichtsstück gespielt, das irgendwo am Chiemsee entstanden ist. Das Originalheftbuch haben wir noch in unserem Besitz, ja, in alter Sütterlin-Schrift geschrieben. Und das ist damals gespielt worden. Das war so ein Erfolg, dass es mehrfach haben spielen müssen. Sie sind von anderen Gemeinden eingeladen worden. Mensch, kommst zu uns und spielst das Stück. Und aus dem raus ist es dann so entstanden. Ja. Und im Jahr 1866 hat es in Endorf 12 honorable Bürger gegeben, die 12 Apostel. Und die haben alle, jeder hat 50 Goldgulden eingelegt. Und mit der Summe, das war der Grundstock, da ist begonnen worden, ein Theaterhaus zu bauen. Und seit der Zeit haben wir ein eigenes Theaterhaus in Bad Endorf.
Also entstanden aus einem Kirchweihfest, das nicht stattfinden durfte.
Das nicht im Wirtshaussaal mit Tanz stattfindet, sondern das dann tatsächlich einen religiösen Theatercharakter gehabt hat. Ja.
Schön.
Unsere Urväter.
Und es war jetzt aber ziemlich außergewöhnlich, dass der damalige evangelische Pfarrer ein Stück geschrieben hat. Wer schreibt normalerweise bei Ihnen?
Ach, wir haben früher ganz unterschiedliche. Da hat es meinen Uhrmachermeister in Eckstedt gegeben, das ist ein Nachbarort, der hat das gemacht. Dann hat es in Endorf Leute gegeben, die das gemacht haben. Wir haben auch den Präsidenten vom Bayerischen Amateurtheater, den Horst Rankel, der hat uns schon ein paar Stücke geschrieben. Wir haben auch selber im Theater Leute, die Eiblinger Paula, die uns ein Stück geschrieben hat, die Hildegard von Bingen zum Beispiel. Ja, und jetzt ist der evangelische Pfarrer.
Und dann gab es ein Team, die das so ein bisschen zusammengedampft haben und theatertauglich gemacht haben.
Genau.
Waren Sie da dabei?
Da war ich dabei, ja.
Dann redet man wahrscheinlich auch schon so ein bisschen über die Figur, oder?
Ja, wir haben ja praktisch schon ein Stück bekommen, ja, und das an dem haben wir noch rumfeilen müssen, dass es auch bühnentauglich war, dass das glaube ich, hätte, wenn man die Minuten zusammengezählt, hätte es 5 Stunden gedauert. Ja. Und dann gesagt, das kann man keinem zumuten, da müssen wir jetzt die wesentlichen Sachen rausholen. Und jetzt ist das Stück so, wie wir es immer haben, so knappe 2,5 Stunden, dann ein bisschen Pause dazu, wären es knappe 3 Stunden die ganze Vorstellung.
Aber wenn Sie dann an so einem Stück rumstreichen, dann müssen Sie ja wirklich rausarbeiten, was ist denn jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Wie nah kommen Sie dann diesem Menschen, den Sie da darstellen? War da schon klar eigentlich, dass Sie den spielen würden?
Zu dem Zeitpunkt, wo wir rumgeschnitten haben, schon, ja.
Ah, okay.
Ja, das natürlich, das ist ja das Schöne an unserem Theater, wir beschäftigen uns ja mit diesen Personen und wie jeder Stückeschreiber muss man ein Hintergrundwissen haben, das ist die größte Arbeit, ja, zu sammeln, was macht diese Person aus, in welcher Zeit hat er gelebt, ja, und den Hintergrund muss man haben. Und dann kann man natürlich schon an so einem Stück rumschneiden und muss man aufpassen, dass man nicht essentielle Sachen wegschneidet. Ja, klar.
Also das heißt, Sie lesen in der Zeit, wo Sie sich darauf vorbereiten, dann auch wirklich alles, was Ihnen jetzt in dem Fall zum Beispiel über Luther zwischen die Finger kommt und schauen.
Das war ja gar keine Schwierigkeit. In allen Kassetten waren wunderbare Artikel drin. Ich habe von der Lyndall Rupert die Biografie gelesen, die wunderbar ist, sehr umfangreich, aber diese Figur Martin Luther in alle Winkel psychologisch beleuchtet, hochinteressantes Buch zum Beispiel. Ja.
Was ist jetzt bei der Darstellung für Sie am schwersten gewesen?
Ja, das, was eigentlich für einen Schauspieler das Dankbarste ist, wenn man eine Figur spielen darf, die viele Facetten hat. Ja. Nicht bloß eintönig, sondern der hat ja alles gehabt. Von Pulvern, das nur so kracht, bis feinfühlig mit jemandem sprechen. Das ist wunderbar. Aber das macht es natürlich auch schwierig, da alle Facetten da zu beachten.
Gibt es auch eine Szene, wo Sie ihn überhaupt nicht leiden können?
Doch, gibt es natürlich auch seine negativen Seiten. Also wenn man sich an ihm reiben will, dann findet man genügend Kanten und Ecken, wo man sich daran reiben kann. Der Judenhass zum Beispiel, das Frauenbild. Ja. Gut, das war natürlich das Frauenbild des Mittelalters, aber er hat da keine Ausnahme gemacht. Ja, solche Sachen, die sind, aber das weiß man. Ja. Und ich glaube, die evangelische Kirche kann damit auch umgehen jetzt, dass es so ist. Und ich glaube insgesamt, dass aber das Positive da das Ganze die Waage nach oben hält, ja, ganz klar.
War das dann auch nochmal eine Überlegung für Sie, wo Sie ja eigentlich irgendwie immer katholische Heilige dargestellt haben, dass es ganz gut ist, jetzt hat es ein Evangelik geschrieben, dann wenn da jetzt irgendwas nicht so richtig ist und wenn da jetzt was Negatives dargestellt wird, dann waren es wenigstens nicht wir?
Ja, ja, also die Gedanken habe ich jetzt längst abgelegt. Wir sind wirklich in diesen 5 Jahren in der Ökumene ein gutes Stück nach vorn gekommen, in der Kategorie denke ich nicht mehr. Aber am Anfang 2012 war es schon so, ja, da gesagt, Mensch, wenn wir in Anführungszeichen katholisch da ein Evangelium spielen, dann schimpfen vielleicht die Evangelien, was macht sie aus unserem Luther? Und die andere Seite sagt, ja, was macht sie mit dem Luther? Das ist doch ein Ketzer, ja. Und so sind wir sehr unverdächtig, weil wir einen evangelischen Autor haben und quasi katholisch, und wir haben ja auch evangelische Mitspieler, ja, so ist es nicht, wir sind nicht kein festgefügter katholischer Verein, aber so eher katholisch geprägt, das stimmt schon, ja.
Und jetzt in dem Luther, der auf die Bühne kommt, wie viel Markus Mädler steckt in dem?
Oh, wie viel Markus Mädler, ja. Das ist über die Frage aller Fragen, die jeder Hauptdarsteller jedes Jahr gestellt hast. Bekommt und auch ein bisschen fürchtet und hasst, ja, was steckt da drin, ja. Ich habe eine sehr lustige Antwort gefunden drauf, weil wie soll ich mich mit so einem Mann vergleichen? Ich habe 2013 schon mal den Pfarrer von Aus gespielt, da bin ich auch gefragt worden, was verbindet sie damit? Ja, und der Pfarrer von Aus hat große Schwierigkeiten im Latein gehabt, der war beinahe nicht zum Priester geweiht worden. Und habe gesagt, das ist meine Verbindung, ja, meine Schwierigkeiten mit Latein. Und mit dem Griechischen war es ähnlich, ja, und der Luther sagt auf der Bühne, der hat zwar fantastisch gut Griechisch können, aber er hat auch die Phase gehabt, wo er das lernen hat müssen und hätte ganz gern schon das Neue Testament gelesen und hat es noch nicht richtig können. Und dann sagt er, ach, könnte ich doch richtig Griechisch, ja. Das war so ein Satz, der mir in jeder Schulaufgabe durch den Kopf geschossen ist.
Aber gibt es auch, der war ja auch recht derb in seinen Äußerungen zum Teil. Kann man sich da auch mal so richtig austoben und mal was von sich geben?
Da kann man sich richtig austoben, ja. Da kommen auch so Wörter wie Hirnfurz und was weiß ich, kommt. Klar, nein, die Seite, die halten wir schon nicht unterm Deckel. Ja.
Und die macht Ihnen auch Spaß?
Die macht dann auch sehr Spaß, ja, dass man aus einer Predigt raus einmal plötzlich eine andere Wendung findet. Ja.
Aha.
Doch, wie? Das macht Spaß, ja.
Aus einer Predigt raus eine andere, verstehe ich nicht.
Ich bin auf dem Reichstag, auf dem Weg zum Reichstag nach Worms und predige nochmal. Und zum Schluss zeige ich den Leuten die päpstliche Bulle. Und dann fange ich nochmal so richtig zum Schimpfen an über diese Bulle und dass wir uns das nicht gefallen lassen. Und da wird es dann nochmal derb, so diese beiden Seiten. Ja.
Den Text konnten Sie schnell?
Der ist sehr eingegangen und der bleibt leicht hängen. Ja.
Okay. Lassen Sie uns noch ein bisschen über diesen Menschen Martin Luther reden. Mit dem haben Sie sich ja auch sehr intensiv beschäftigt, haben Sie gerade gesagt. Auf der Homepage der Theatergesellschaft Bad Endorf stellen Sie sich und Ihre Rolle ja auch vor. Und da schreiben Sie über Luther, einen Mann, der bis heute polarisiert und doch nur seine Kirche reformieren wollte. Beschäftigt man sich mit ihm, so entdeckt man Erstaunliches. Was hat Sie denn so erstaunt an dieser Figur?
Ja gut, ich bin ja auch in einen katholischen Unterricht gegangen in den 60er Jahren. Da ist es Martin Luther noch gar nicht so beleuchtet worden. Meine Mutter hat es so erlebt, dass geschimpft worden ist, in dieses Haus des Teufels dürfte er nicht gehen. Ja. Und das hat sich jetzt schon, ja, wir haben uns mit Luther gar nicht so sehr beschäftigt. Und jetzt plötzlich, wo das für uns so aktuell ist, jetzt beschäftige ich mich mit der Person und denke mir, warum habe ich das so längst gemacht? Ja. Erstaunlich. Alles ist an dem Mann eigentlich erstaunlich, was der sich getraut hat, was er gemacht hat, was er gesagt hat, was er geschaffen hat. Was für mich am allerstärksten war, man muss ja immer ins Mittelalter zurückdenken, was war das für Zeit und wie hat die Kirche damals, wie ist die mit ihren Gläubigen umgegangen? Und das war ein sehr unguter Umgang. Die haben ja alle in Angst und Schrecken gehalten. Und von diesem Angst und Schrecken, von dem hat uns Martin Luther tatsächlich befreit. Ja. Der hat diesen barmherzigen Gott aus der Urschrift des Neuen Testaments rausfiltriert und gesagt, nein, ihr braucht keine Angst haben, sondern da ist die Gnade Gottes und der schaut auf euch, ja. Der ist barmherzig und nicht strafend und ihr braucht keine Angst vor dem Fegefeuer. Das ist eine tolle Sache. Ja. Das war eigentlich das, was für mich so mich am stärksten so im Herzen getroffen hat. Ja. Was natürlich auch toll war, er war nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat, sondern er war der es als Erster aus der Urschrift übersetzt hat, also wortwörtlich, ja, nicht irgendeine Übersetzung, eine unverfälschte aus der unverfälschten Urschrift. Und er hat es in einer Sprache übersetzt, die das einfache Volk verstanden hat. Ja. Und da hat er sich ganz, ganz große Mühe gegeben. Wenn die Szene vom Lamm war, dann ist er erstmal zum Metzger marschiert und hat sich erklären lassen, wie so ein Lämmchen geschlachtet wird und um sich das, um da Ausdrücke zu finden, um das dem einfachen Volk gut zu übersetzen. Ja. Das ist klasse. Ja.
Wie das zum Metzger gegangen und hat sich dann erklären lassen,
wie ein Lamm geschlachtet wird, wie das vor sich geht und hat halt versucht, dann irgendeinen Ausdruck zu finden, der verständlich war. Ja.
Also weil die Bauern eh schon Lämmer schlachten, musste er die gleiche Sprache benutzen.
Genau, die haben sich ausgekannt, wie das ist. Aha, Lamm schlachten und so, ja klar. Ja. Dann weiß ich, was gemeint ist. Ja.
Da gibt es noch ein Zitat auf dieser Homepage. Ich habe keine Ahnung, ob ich es so richtig vorlesen kann, weil das ist in dieser alten Sprache geschrieben. Ich muss die Klötze und Stämme ausrotten, Dornen und Hecken weghauen, wahrscheinlich weghaben.
Hacken, ja, haben.
Die Pfützen ausfüllen und bin der grobe Waldrechter, das Wort kenne ich auch nicht, der die Bahn brechen und zurichten muss. Was heißt das erstmal und warum haben Sie es gewählt?
Ja, weil das ist eine kräftige Sprache. Und das war auch seine Rolle irgendwo. Er war am Anfang sehr ein Diener seiner Kirche, ja, und hat irgendwann einmal gemerkt, gegen diesen Betonklotz der damaligen Kirche, da komme ich nicht mit guten Worten an, da muss ich was tun. Ja. Oder er hat die Alternative gehabt, entweder zu resignieren, gar nichts zu tun, oder wenn er was tut, dann richtig mit Macht dagegen halten. Ja. Und wahrscheinlich hat er diese Kirche als Urwald empfunden und hat gesagt, ich muss jetzt da Wege reinbahnen, dass da wieder mal Licht reinkommt und dass da die alte Luft abdampfen kann. Ja.
Sie grinsen so, wenn Sie das sagen.
Ich stell's mir einfach so leibhaftig vor, wie er da rein vorwerkt mit der Axt und da fliegen die Späne und ich glaube, so war es auch. Ja.
Gefällt Ihnen?
Das gefällt mir, ja.
Okay. Aber war das komisch, sich in die Person des Chefs der anderen Konfession hineinzuversetzen? Also komischer als zum Beispiel bei einem katholischen Heiligen oder bei dem Pfarrer von Ars?
Vielleicht bin ich da wieder in meinem Beruf. Ja. In meinem Beruf ist ja auch so, dass ich mich, da sitzen Personen gegenüber, die haben Wehwehchen manchmal, die haben manchmal Schmerzen, die haben auch seelische Schmerzen, das kommt am Anfang gar nicht so sehr raus. Und da muss man sich versuchen, in den anderen reinzudenken, was ist das für ein Typ, in welcher Familie lebt er, was hat der für einen Hintergrund. Und dann hat man eine größere Chance zu verstehen. Ja. Und bei Martin Luther ist es auch so, man muss sich, egal mit wem man sich beschäftigt, ob mit Martin Luther oder sonst jemand, man muss schauen, in welcher Zeit hat er gelebt, was waren das für Umstände und warum ist er so geworden, hat sicher mit seiner Familienposition zu tun, ja, dass er vom Vater mehr oder weniger fast gezwungen worden ist, Jura zu studieren, weil er hätten gern in seiner Firma gehabt, ja, und dann hat er sich durchsetzen müssen, hat gesagt, nein, das ist nicht mein Weg und hat sich frei machen müssen, ja, vom Vater. Und damals war im Mittelalter, das noch, da hat man seinem Vater gehorchen müssen, ja, nicht so wie heute, ja. Hey Alter, ich mache was anderes, sondern das war damals noch ganz, es war ein harter Weg da raus aus dem Vaters Fuchtel. Ja. Und das hat sich auch geprägt. Ja.
Aber ich meine, wenn Sie sich jetzt in den reinversetzen müssen, spielt auch so der Respekt vor der anderen Konfession mit rein, dass Sie sagen, oh, dem darf ich aber auch nicht zu nahe gehen oder wie gehen Sie daran? Also er ist ja schon eine Persönlichkeit, die... Er ist halt kein katholischer Heiliger, sondern der von den anderen. Darf ich den jetzt auch mal irgendwie...
Doch, das darf ich. Ich bin da eigentlich gnadenloser Optimist und versuche das Beste im anderen zu entdecken. Und da habe ich jetzt keine Berührungsangst. Ja. Mhm. Und wenn ich heute schaue, wie die katholische Kirche auch in höchsten Ämtern da vorwärts schreitet und die Axt in der Hand hat und in Bahn bricht für eine Ökumene, dann ist mir da gar nicht bang. Ja. Ich den Papst Franziskus sehe, der fährt nach Lund auf das Treffen der evangelischen Kirche und das ist toll. Also da gibt es keine Berührungsängste mehr.
Aber setzen Sie sich jetzt bei der Vorbereitung auf so eine Rolle auch mit Ihrem eigenen Glauben auseinander?
Doch ja, der spielt sicher eine Rolle. Ja. Man ist es jetzt keine Messe, die wir da lesen. Ja. Wir spielen einfach Theater, weil wir Spaß haben am Theater.
Mhm, aber das sind ja alles Leute, die von ihrem Glauben überzeugt waren, die Sie da darstellen. Also das muss ja schon, ich sag mal, jemand, der nicht gläubig ist, wird jetzt nicht auf die Idee kommen, zu Ihnen zu kommen. In die Theatergesellschaft?
Das glaube ich auch nicht. Ja, das, doch, das hat schon auch diesen Hintergrund, ganz bestimmt. Ja.
Und wie setzen Sie sich dann, also spiegeln Sie dann Ihr eigenes Leben da auch an diesen Personen ab oder gibt Ihnen das dann auch für einen eigenen Glauben was?
Das, glaube ich, macht man nicht bewusst, sondern das läuft so unbewusst ab. Ja. Man beschäftigt sich mit dieser Person und plötzlich... Ja, wächst da auch was in einem selber. Man ist beeindruckt und man übernimmt was. So wie man auch von anderen Idolen oder irgendwas übernimmt, sagt, ja, das gefällt mir, das könnte ich übernehmen. Genauso ist es da mit diesen Heiligen, mit diesen besonderen Personen. Ja, dass da, fragen Sie mich jetzt nach Einzelheiten. Ja. Was ist jetzt genau das, was jetzt da zurückbleibt? Ich weiß es nicht. Irgendein sehr gutes Gefühl und ja, diese Stärke, diese Mut, der wäre ja der wäre verbrannt worden. Ja.
Das genau, hätte, das wäre schon ein irdisches Feuer gewesen.
Unglaubliche Vorstellung, verbrannt zu werden. Ja. Und das hat er in Kauf genommen, gesagt, ne, meine Überzeugung ist die und wenn sie mich verbrennen, ich sage nicht nein. Ja.
Sie haben eben mal sowas gesagt, wie der hat dann auch den barmherzigen Gott wiedergefunden oder sowas. Also was bedeutet dieser Luther jetzt auch für Ihr Gottesbild? Sind Sie ihm dankbar für das, was er da rausgeholt hat auch?
Ich bin ihm sehr dankbar, dass er den mittelalterlichen Menschen und letztendlich auch jeden anderen und auch mich da erlöst hat, dieses schreckliche Gottesbild des richtenden Gottes, der mit Argusaugen über uns wacht. Ja. Und wir sind einfach nur Menschen und wir sündigen ja eigentlich permanent, ja, oben in Gedanken oder was weiß ich. Ja. Und er hat gesagt, nein, ihr braucht keine Angst haben, ihr werdet nicht verurteilt, sondern da gibt es die Gnade Gottes und die hilft euch. Ja. Und kommt jetzt vielleicht Ihre Frage, ja, und dann könnte man ja eigentlich das ganze Leben lang die Sau rauslassen, wenn man sowieso, da gibt es eine schöne Stelle, Da hat die Tochter von Martin Luther dann gefragt, ja eben das, ja Papa, wenn das so ist, dann kann ich ja leben, wie ich will, und dann ist das so ganz egal. Und dann hat er gesagt, nein, wenn du an diesen Gott glaubst, dann machst du das ja erst gar nicht. So, das war seine Antwort drauf.
Die Frage hätte ich jetzt gar nicht gestellt.
Ich habe sie einfach unterstellt.
Wunderbar. Nein, aber das heißt, der hat sie auch so ein bisschen mit der mittelalterlichen Kirche versöhnt. Also ohne den wäre wahrscheinlich einiges schief gelaufen, auch in der katholischen Kirche, glauben Sie? Oder interpretiere ich da jetzt was rein?
Glaube ich schon, ja. Man hat zwar den Eindruck, dass erstmal in der katholischen Kirche viele, viele, viele Jahre oder 100 Jahre oder viele hundert Jahre keine vernünftige Antwort gefunden worden ist auf Martin Luther. Aber insgesamt jetzt, wo wir jetzt angekommen sind, bin ich sehr zufrieden. Ja.
Doch. Kommt eigentlich dieser berühmte Satz von Luther vor, warum rülpset und furzet ihr nicht?
Ja, das ist ein Satz, von dem ich jetzt nicht mehr sicher bin, ob er wirklich von ihm ist. Nein, kommt nicht vor, im Theaterstück nicht.
Hätten Sie mit dem Satz als Arzt ein Problem gehabt?
Nein, gar nicht, weil die Verdauung gehört zum Menschen. Das war beim Luther ganz, ganz großes Thema. In vielen Schriften beschreibt er sehr genau, wie es ihm da ging mit Verstopfung und was der Teufel war, und beschreibt es in allen Einzelheiten. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Nein, hätte ich keine Schwierigkeiten. Ja.
Aber hat Sie dieser Aspekt, Sie als Arzt, dieser Aspekt auch noch mal mehr interessiert, wie die mittelalterlichen Leute das so beschrieben haben?
Ja, man kennt zum Beispiel seine ganze Krankheitsgeschichte, kann man halt sehr gut nachvollziehen. Ja. Es ist ja alles aufgeschrieben worden. In diesen Tischgesprächen haben da Studenten wortwörtlich mitgeschrieben. Seine Todesstunde ist genau beschrieben worden. Wir wissen, dass er Herzinfarkte gehabt hat, dass er Gicht gehabt hat, dass er natürlich übergewichtig war. Man nennt das ganze metabolische Syndrom. Wahrscheinlich war er Diabetiker und ja, gut, er hat sich sehr gut ernährt, ja. Hat auch gern Bier getrunken und das hat sein Körper dann irgendwann nicht mehr mitgemacht. Ja.
Gut, dass ein Arzt ihn darstellt. Das können Sie alles nachvollziehen, was er falsch gemacht hat. Ich mag jetzt so ein bisschen sprechen über die Art und Weise, wie es bei Ihnen am Theater zugeht. Wie funktioniert das denn? Sie hatten dann irgendwann dieses fertige Stück, das dann mit mehreren Leuten noch gekürzt wurde. Und von diesem fertig geschriebenen Stück bis zur Aufführung, wie viel Vorlauf haben Sie da? Also die Probenzeit, wie lange ist die?
Die Probenzeit geht bei uns aber traditionell immer am Freitag nach dem Aschermittwoch los. Da haben wir eine Leseprobe, da setzen wir alle zusammen, da wird es einmal durchgelesen, jeder liest seinen Part. Da hat jeder mal das Stück dann komplett gelesen und auch gehört an einem Stück. Und dann gehen immer Montag und Freitag die Proben los. Wir teilen das so ein bisschen auf. Wir haben ja viele Kinder auch mit dabei, dass die am Freitag proben, dass die dann am Samstag ausschlafen können und nicht am Dienstag übermüdet in der Schule sitzen. Ja, und dann proben wir fleißig durch bis Pfingsten, ja.
Also zweimal 40 Tage sozusagen, Fastenzeit und die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und dann bei der ersten Leseprobe werden noch die Rollen verteilt, oder?
Die sind dann meistens zu dem Zeitpunkt schon verteilt, aber so, wir haben viele kleine Rollen und dann fehlt der noch und fehlt der noch und dann wird dann noch nachgebessert und Mensch, du kannst du das noch machen und so. Dann wird das der Rest noch besprochen, ja.
Wie viele Leute spielen mit?
Heuer, glaube ich, sind es 60, ja. Waren schon mal 70 oder mal 80. Mit vielen großen und vielen kleinen Rollen, aber es sind so 60, 70 Schauspieler. Ja.
Und insgesamt, wie viele Leute sind daran beteiligt?
Oh, insgesamt dürfen es ungefähr 100 sein. Ja. Wir haben Regisseure, wir haben Bühnenbauer, wir haben Garderobendamen, wir haben Maler, wir haben also eine ganze Reihe Handwerker, die da mitarbeiten. Wir schneiden ja die meisten unserer Gewänder selber. Ein paar Sachen holen wir uns von Verleihbetrieben. Wir haben Pausenverkauf, wir haben Leute, die uns helfen, die Getränke herrichten.
Das sind alles Ehrenamtliche?
Das sind alles Ehrenamtliche, ja.
Warum machen Sie da mit?
Warum ich mitmache?
Fangen wir bei Ihnen an, genau. Was ist da so reizvoll dran? Warum macht man da in seiner Freizeit für 80 Tage nichts anderes? Die Vorstellungen kommen ja noch dazu, als Theater zu spielen.
Der damalige Regisseur hat mich in der Praxis angesprochen. Er hat gesagt, so ganz beiläufig gesagt, jetzt ist ihm einer ausgefallen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hat mich so mit einem Auge angeschaut. Komm, Theater spielen. Ich habe es in der Schule gern gemacht, aber dann lang nicht mehr. Und dachte, ja. Kleine Rolle, kann ich schon probieren, ja, mache ich. Kimi, schauen wir das mal an. Ja, ja, und dann bin ich wie die Fliege am Leim hängen geblieben. Ja.
Was war die kleine Rolle?
Das war damals, da haben wir den heiligen Benedikt gespielt und dann war ich im Gefolge vom Gotenkönig, einer der Krieger, die so ein bisschen gestritten und aufeinander losgegangen sind. Ja.
Wie viele Sätze?
So ein 3 Sätze, glaube ich.
Okay.
Also es war überschaubar und machbar.
Es war zum Einspringen. Also er ist nicht gleich mit der Absicht dahin gekommen, sie wirklich zu ködern für dauerhaft oder?
Nein, das nicht. Aber vielleicht hat er es im Hinterkopf gehabt, mag schon sein, ja.
Kennen Sie den heute noch?
Wir gehen noch sehr freundschaftlich miteinander um. Nein, nein, Gottes Willen, ja, klar.
Ist das jetzt Ihre erste Hauptrolle? Oder?
Nee, ich habe schon mal im Jahr 2013 den Pfarrer von Eis gespielt, genau. War Hauptrolle, und jetzt den Martin Luther.
Und zwischendurch tragende Nebenrollen.
Ich war meistens, ich komme jetzt in das Alter, wo man Vaterrollen spielt. Ja? Von Teresa von Avila war ich der Vater, vom Heiligen Franziskus war ich der Vater. ja, mal schauen, was noch kommt.
Spannende Karrieren. Aber wie machen Sie das mit Ihrem, ich meine, Sie sind Arzt, da hat man nicht ganz so viel Freizeit. Erzählen mir zumindest die meisten Ärzte immer.
Ja, ich predige ja meinen Patienten ja immer, den Kopf freizukriegen, was anderes zu tun, nicht bloß im Beruf, Familie, sondern Inseln sich zu schaffen, wo man sich erholen kann. Ja. Und für mich ist es, ich mache gern Sport, ich tue gern Radl fahren, Mountainbiken, Bergsteigen. Aber das Theaterspielen ist für mich schon also eine Insel, wo ich mich eigentlich bei, obwohl es eine richtige harte Arbeit ist, ja, aber ich kann mich trotzdem sehr gut dabei erholen, weil es einfach riesen Spaß macht.
Redet man so untereinander auch darüber? Sag mal, warum tun wir uns das eigentlich immer wieder an?
Ja, wir wissen ja, warum wir uns das antun, weil wir einfach Theater verrückt sind und diese Tradition gerne aufrechterhalten. Aber manchmal ist es schon so, ja. Ich bin jetzt zum Beispiel, jetzt in der Woche bin ich jetzt, glaube ich, wird es der 10. Tag, wo ich hintereinander im Theater bin. Und da sagt man schon mal, jetzt wird es ein bisschen viel, gell? Aber gut, jetzt ist die heiße Phase und jetzt bleibt es einfach nicht aus, ja. Und trotzdem macht es Spaß, ja. Meine, andere spielen Fußball und andere machen was anderes und wir spielen ja Theater. Ja.
Aber die Praxis haben Sie deswegen noch nie geschlossen gelassen?
Nein, um Gottes Willen, nicht. Gottes Willen. Wir haben Gott sei Dank, wir haben uns ja in unseren Praxen in Innerhof zusammengeschlossen. Wir haben ein großes Ärztehaus. Wir haben jetzt Praxisassistenten. Da kann man schon mal den einen oder anderen Nachmittag mal freimachen, ohne dass sich davon schleichen, ohne dass was zusammenbricht. Ja.
Dazu fällt mir gerade ein, ich weiß, dass es in Profitheatern immer einen Theaterarzt geben muss. Also es ist vorgeschrieben, dass ein Arzt im Publikum sitzt, der bei Bedarf dann zu jedem, der es braucht, kommt. Egal ob auf der Bühne, hinter der Bühne oder im Publikum. Sind Sie dann auch gleichzeitig der Theaterarzt dort?
Ich bin jetzt so ein bisschen der Theaterarzt, ja klar. Wir haben zwar immer in den Vorstellungen haben wir Sanitäter da, die da sind und das Gröbste auffangen. Aber mir ist schon mal passiert, dass ich als Pfarrer vom Ars in meiner Soutane von der Bühne gesprungen bin und irgendwo haben wir irgendwas regeln müssen.
Was war da los?
Da ist jemand kollabiert, zusammengebrochen und da habe ich hingeschaut, klar. Da
kam dann der berühmte Schrei, gibt es einen Arzt hier im Publikum?
Das ist ja bekannt, der springt von der Bühne. Bekannt, dass es einen Arzt gibt. Die haben mich dann runtergeschickt und gesagt, Mensch, da schauen wir runter, da ist irgendwas. Ja. Und dann gab es eine kleine Unterbrechung und dann ging es aber gleich wieder weiter. Ja.
Ein Feuerwehrmann muss da auch immer sein. Haben Sie den auch auf der Bühne?
Nein, muss nicht immer sein. Wir haben jetzt eine Brandschutzverordnung und dann war es so, dass wir ein paar Sitze hätten rausbauen müssen, weil die Wege ein bisschen zu eng sind. Da geht es um ein paar Zentimeter. Ja. Und die Sitze haben wir aber heuer im Vorverkauf schon abgesetzt. Jetzt haben wir gefragt, ob wir das erst nächstes Jahr abbauen dürfen. Dann haben gesagt, ja, dürft ihr, aber da müsst ihr als Kompensation einen Feuerwehrmann hinter der Bühne haben, also zwei. Ja. Also dieses Jahr haben wir tatsächlich zwei Feuerwehrmänner hinter der Bühne, die das praktisch diese kleine Lücke da kompensieren. Ja.
Und die haben Sie nicht gleich als Schauspieler mit eingebunden?
Nein, die müssen sich wirklich auf das konzentrieren. Ja. Sollte irgendwo ein Brand ausbrechen, da müssen die alert sein. Die können sich nicht durch irgendein Spiel ablenken lassen.
Okay.
Es ist ja schon mal passiert, dass im Theater eine Klosterschwester gestorben ist. Ja. Das ist auch passiert. Ja.
Oh.
Das war noch vor der Aufführung, die waren frühzeitig da, haben sich reingesetzt und den Kopf so ein bisschen eingenickt und was ist denn jetzt los? Ja. Und dann war die von einem Moment auf den anderen tot. Ja. Das war zwar in dem Moment tragisch, das war noch vor meiner Zeit, ich habe das nicht selber miterlebt. Aber wenn man es so im Nachhinein betrachtet, war das eigentlich ein schöner Tod. Ja. Ein
ich wollte gerade sagen,
freudiger Erwartung eines schönen Theaterstückes, Heilige. Mhm. Und dann stirbt man so ohne Schmerz.
Hätte man Sie vorher gefragt, wie sie sterben möchte, wäre die Geschichte wahrscheinlich ungefähr so gelaufen.
Das könnte sein, ja.
Jetzt kommen wir zum Part Pleiten, Pech und Pannen. Also den guten Schauspieler zeichnet aus, dass er auch improvisieren kann. Können Sie das?
Man lernt es tatsächlich. Ja. Es gibt tatsächlich mal Situationen, wo man im Text ein bisschen hängt. Ja. Da darf man nicht, oh, ich weiß nicht weiter, sondern da muss man schauen, dass man irgendwie die Situation rettet. Und das lernt man dann mit der Zeit. Ja. Das geht auch. Ja.
Was geht sonst noch immer mal wieder schief? Also der Texthänger, klar, aber Sie haben auch einen Souffleur, oder?
Wir haben einen Souffleur, der uns da hilft. Gute Souffleure, die das Stück am besten kennen. Ja.
Ja,
die
auch.
Mit Händen und Füßen arbeiten und uns da unterstützen. Das ist nicht das Problem.
Aber ist schon mal was Schlimmeres schiefgegangen als nur ein Texthänger?
Gott sei Dank kein wirklicher Krankheitsfall, ja, kein Ausfall. Wir haben immer einfache Besetzung, wir haben keine Doppelbesetzung. Es ist auch nie irgendeine größere Rolle wegen Krankheit ausgefallen. Unser Regisseur, der Ramoser Herbert, sagt aber, das sind unsere Heiligen, die uns da die Hand draufhalten und uns beschützen. Nein, das nicht. Das sind mehr so eigentlich lustige Begebenheiten, die einen im ersten Moment erschrecken und entsetzen und dann später lacht man drüber. Ja.
Haben Sie da ein Beispiel?
Wir haben ja den heiligen Benedikt gespielt und da ist ja das Kloster gebaut worden und da sind riesige Quader auf die Bühne getragen worden von starken Männern und die haben da sich abgemüht und geschleppt. Ja. Und einer hätte die Aufgabe gehabt, diese Holztrage, wo der Stein drauf war, wieder rauszuziehen. Ja. Und er hat im Moment nicht abgepasst, wo der Stein, der war noch immer auf der Trage, zieht wieder an und zieht alleine den ganzen Riesenstein mit der Lage alleine raus. Das war natürlich ein Riesenlacher, ja. Und damals sind wir alle erschrocken und gesagt, Mensch, wie kann das passieren? Ja. Und jetzt lachen wir drüber.
Und das sind aber auch die Pannen, wo das Publikum das mitkriegt.
Ja, oder das. Früher haben die Schauspieler einmal durchaus hinter der Bühne mal Karten gespielt, ja, und haben dann mal den Einsatz verpasst. Solche Sachen sind vorgekommen. Ja. Und die auf der Bühne waren, haben dann nochmal ein Vaterunser angehängt und nochmal irgendwas gefunden, bis endlich die Tür aufgeht und der Gegenpart reinkommt. Ja. Solche Sachen passieren immer wieder mal. Ja.
Kostet das dann irgendwas? Ist da hinterher eine Runde fällig?
Da ist dann was fällig, ja. Das ist ganz klar.
Wie könnte man doch dann wahrscheinlich erwatschen, oder?
Wenn du auf der Bühne stehst und dir fällt nichts mehr ein, was du jetzt noch sagen kannst und die Tür geht immer noch nicht auf, dann ja, da steigt ein bisschen was in einem auf, aber es hilft nichts. In dem Moment muss man einfach weitermachen. Ja.
Ich habe mal mit dem Spielleiter von Oberammergau gesprochen, dem Christian Stückel. Der erzählte, dass es in Oberammergau die Sitte gibt, sich gegenseitig das Leben so ein bisschen schwer zu machen. Gibt es sowas bei Ihnen auch?
Ja, wir haben da so eine Spezialistin, die macht das ganz gern. Ja. Ringen, fällt mir was ein. Ja, mir ist einmal passiert, ich gebe am Anfang mache die Begrüßung, ja, beim Seiteneingang rein und dann hat sie tatsächlich diese Tür wieder zugesperrt und ich wollte wieder rausgehen und kam da nicht raus. Ja.
Super.
Ich habe mich dann galant über die Bühne geschwungen und habe da einen anderen Abgang gesucht.
Und gefunden.
Ja, solche Dinge passieren dann schon mal gerne. Ja.
Jetzt stehen Sie kurz vor der Premiere. Pfingstmontag geht's los. Wie aufgeregt sind Sie?
Ich habe gar keine Zeit noch zur Aufregung. Ich muss laufen zu einem Interview und Nein, laufen nicht. Ich vertreibe natürlich jetzt ein bisschen. Es ist schon Aufregung da. Ja. Aber wir proben auch fleißig. Wir merken in den Proben, das Stück entwickelt sich gut. Man wird textsicher. Und auch wenn man wieder einen Hänger hat, weiß man, ich kann mich da wieder rauslavieren. Ich bringe das sinngemäß dann schon wieder hin. Also das senkt das Lampenfieber. Aber das kommt bestimmt dann nochmal richtig vor der Premiere. Das gehört auch dazu. Ja, diese Nervosität, die muss sein, weil dann ist man richtig, richtig konzentriert und auch so
ein bisschen
geistig aggressiv und ist heiß. Und dann wird das was. Ja. Wenn man zu lässig ist, dann passieren meistens Fehler, weil man gar nicht damit rechnet, dass sowas passieren könnte. Ja.
Dann ist dann wahrscheinlich bei den letzten Vorstellungen so, oder?
Ja, sagen wir so. Also, meine Frau, die beobachtet, die ist immer traditionell bei der Premiere da und bei der letzten. Ja. Mhm. Und sie sagt, das ist immer ein Riesenunterschied. Ja. Da entwickelt sich nochmal was und da wird es tatsächlich besser. Ja. Das soll man eigentlich im Publikum jetzt gar nicht so sagen, weil dann kommen die aber erst nur zur letzten Vorstellung.
Ja, aber vielleicht aber auch nicht, weil ja dann die Anspannung anders ist.
Kann auch sein. Ja.
Also Sie sollten am besten zweimal kommen.
Am besten zweimal, ja.
Apropos kommen, wie sieht es denn aus mit dem Kartenvorverkauf? Ist da überhaupt noch was zu holen?
Es ist schon noch was zu holen, ja. Da haben wir uns natürlich jetzt auch schon ein bisschen Sorgen gemacht. Wie werden das mit dem Luther kommen, denn unsere Fans? Ja, wir haben sehr viele Klosterschwestern, die kommen. Ja. Boah, dann waren das die Ersten, die sich angemeldet haben. Ja, die Birkensteiner Schwestern, Dankeschön, gell? Die waren die allerersten, die sich angemeldet haben. Gesagt, ja, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, ja, mit unserem Luther. Ja. Es gibt aber auch ein paar, die schon gehört haben, ja, nein, heuer kommen wir nicht. Ja. Wir kommen dann nächstes Jahr wieder. Das gibt es auch. Ja.
Begründen die das?
Ich habe zum Beispiel, wir haben letztes Jahr diesen Franziskus gespielt, ja, und da habe ich einen Brief bekommen, einen sehr freundlichen, aber die hat geschrieben, ja, wie ihr die Kirche dargestellt habt, das war ja schon fast ein Skandal und ich habe mich fast geschämt. Und dann habe ich gedacht, die gute Frau hat jetzt irgendwie verpasst, welche Kirche wir da dargestellt haben. Ja. Das war die Zeit, Franziskuszeit. Ja. Und Franziskus ist ja beauftragt worden, die Kirche zu erneuern. Ja. Und wenn Franziskus von der Kirche beauftragt wird, die Kirche zu erneuern, dann muss ja die Kirche, da muss irgendwas im Argen liegen sein. Ja. Und genau das haben wir dargestellt. Und beim Luther ist es heuer wieder genauso. Ja. Wenn die Kirche kommt heuer auch im Theater nicht sehr gut weg, ja, aber nicht die Kirche von jetzt, sondern es ist diese damalige Kirche im 16. Jahrhundert, die wirklich, fällt mir gar kein richtiger Ausdruck an. Ja.
Die wir heute so nicht mehr so gerne hätten.
Die wir heute nicht mehr so gerne hätten, freundlich ausgedrückt. Ja.
Okay, apropos Kirche, gibt es da eigentlich irgendeine Reaktion von Seiten der Amtskirche, vom Ordinariat oder vom Erzbischof persönlich?
Vom Erzbischof, sprechen Sie einen wunden Punkt an, den der Erzbischof, der Kardinal Marx, ist jetzt seit 2007 in München und wir versuchen ihn beständig einzuladen. Er hat immer viele Termine und hat noch nicht geschafft, zu uns zu kommen. Das würden wir uns natürlich sehr, sehr, sehr wünschen. Ja.
Kriegt er Freikarten?
Er kriegt selbstverständlich wie jeder seiner Vorgänger Freikarten und er kriegt Kaffee und Kuchen wir würden ihm natürlich mit allen Mitteln den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Ja.
Und sein Kollege, hat der sich angemeldet?
Bischof Bedford Strom? Bischof,
ja, völlig. Bedford Strom, den evangelischen Bedford Strom,
nein,
Chef.
Der hat leider, gut, das kann ich wieder verstehen, im Reformationsjahr hat der ja 1000 Termine, da ist es schwierig, da einen Termin zu finden, da habe ich schon großes Verständnis, ja.
Aber schön wäre es schon.
Eingeladen haben wir ihn, ist ja klar. Ja.
Eingeladen haben sie ihn auch, hat er abgesagt? Oder
der hat auch aus Termingründen abgesagt, ja. Gut, nein, da habe ich schon Verständnis, ist klar.
Diese Rolle, die Sie da jetzt spielen, glauben Sie, dass die irgendeine Rückwirkung auf Ihr eigenes Leben hat, dass Sie irgendwann mal kämpferischer in irgendwas rangehen oder so?
Ja, das ist mit Sicherheit ein Highlight, also vielleicht sogar das Highlight in meiner kleinen Schauspielkarriere. Und Sie meinen, was von diesem spirituellen Ereignis immer hängen bleibt. Ich weiß nicht, ich versuche das zu fühlen. Ich glaube schon, ja, dass da was hängen bleibt. Ja. Diese Kraft dieses Menschen, die beeindruckt. Ja.
Und der hat ja auch ganz schön seinen Chefs widersprochen.
Er hat seinen Chefs widersprochen, ja. Das war auf der einen Seite natürlich mutig, ja. Auf der anderen Seite, ja, das war natürlich auch, ich glaube, er hat sich auch ganz gern da vorne hingestellt und hat sich auch gern präsentiert. Wäre vielleicht auch bestimmt ein guter Schauspieler gewesen, ja. Das muss man auch können, sich vorne hinstellen und sich aufzumachen.
Aber nehmen Sie irgendwas, was Sie auf der Bühne lernen, auch mit für Ihren Beruf als Arzt? Oder werden Sie jetzt zum großen Rebell und kippen den Gesundheitsminister?
Nein, das sicher nicht. Aber was ein ganz großer Aspekt ist, er hat einmal ein schönes Schreiben verfasst über die ganze palliative Situation. Ja. Er hat tatsächlich, müssen Sie sich vorstellen, dieser mittelalterliche Mensch, der ja Angst gehabt hat vom Fegefeuer, grauenhafte Vorstellung, nicht bloß ein paar Sekunden, sondern Jahre und viele Jahre oder 100 Jahre. Und jetzt, der mittelalterliche Mensch hat es ja nicht ganz so leicht gehabt, der hat ein schweres Leben gehabt und jetzt liegt er auf dem Totenbett und weiß genau, wenn ich jetzt die Augen zumache, dann wird es nicht schön, sondern dann wird es hässlich. Ja? Mhm. Und dann, das war ja grauenhaft, ja? In diesen Todesschmerzen, dann auch noch die Angst zu haben, jetzt komme ich ins Fegefeuer. Ja? Und da hat er ein wunderschönes Schreiben geschrieben und hat den Menschen beruhigt und gesagt, komm, ihr braucht da keine Angst nicht haben, das wird nicht schlimm und ihr braucht bloß Glauben und Vertrauen und dann wird es gut. Ja? Und das ist also eine Situation, die man als Hausarzt sehr oft hat, die Sterbende zu begleiten. Nun, glaube ich, kann man von diesem Gefühl schon sehr viel mitnehmen.
Ja. Wissen Sie schon, was es nächstes Jahr geben wird?
Nein, ist noch nicht bekannt. Ja.
Tatsächlich? Hat das unterschiedlich Vorlauf?
Das ist unterschiedlich, ja. Aber es sind ein paar Sachen in Arbeit, aber die werden ausgewählt. Ja. Mhm. Und bekannt geben tun wir es erst dann, wenn es beschlossen ist.
Ah, so. Aber sind es wieder Heilige?
Ja, es gibt ein Seliger, ja, und eventuell zur Auswahl steht noch ein Stück aus dem Neuen Testament.
Okay. Die Aufregung steigt jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich zusehends. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke für das schöne Gespräch und sage toi, toi, toi.
Ich bedanke mich.